glaube, ein paar Leute sind heute den Lasten des schweren Spiels gestern zum Opfer gefallen und haben den Weg leider nicht hergeschafft. Aber gut, dass ihr es geschafft habt. Es ist gut, dass wir gemeinsam heute im Hause Gottes sind und gemeinsam darauf hören können, was Gott zu uns sagen möchte. Denn wir starten heute in eine neue Predigtreihe und der Titel heißt Vertrauen. Über Vertrauen kennen wir vermutlich verschiedene Meinungen. Vielleicht hast du mal gehört, Vertrauen muss man sich verdienen. Ich meine, ich kann ja nicht einfach jedem vertrauen. Ne? Es muss ja schon jemand beweisen, dass er auch vertrauenswürdig ist. Auf der anderen Seite gibt es auch den Begriff, jemandem wird das Vertrauen geschenkt. Das benutzt man zum Beispiel, wenn ein Vorstand mit einer Arbeit betraut wird und die Geschicke weiterlenken soll, dann wird in unserer Gesellschaft gesagt, dem Vorstand wird dann das Vertrauen geschenkt. Vertrauen kann man sich also verdienen und es geschenkt bekommen? Was denn jetzt? Beides geht irgendwie nicht. Wir starten unsere Predigtreihe Vertrauen und wir werden in den kommenden Wochen uns viele verschiedene Personen aus der Bibel anschauen, um zu sehen, wie sie mit dem Thema Vertrauen umgegangen sind. Den Anfang heute machen wir mit, ihr seht es, Daniel. Und ich habe es mal genannt, Daniel, Vertrauen im Chaos. Mario hat uns einen kurzen Einblick schon gegeben, was das Chaos sein könnte, aber wir wollen nochmal in den Bibeltext einsteigen, um genau zu sehen, was war denn damals los bei diesem Daniel und was hat es auch mit deinem und meinem Leben heute zu tun. Wir starten in Daniel 1, das ergibt Sinn, weil es ist das Buch Daniel, Vers 1. Also leicht zu finden, wenn ihr Daniel in eurer Bibel gefunden habt. Und da heißt es, im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Joachim von Juda zog Nebukadnezar, der König von Babel, gegen Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim von Juda sowie einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes in Nebukadnezars Hand. Er verschleppte sie in das Land China, in den Tempel seines Gottes. Die Geräte aber brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Das heißt, kurzer Einstieg, wir sind hier nicht in 2026, sondern wir sind im Jahr 605 vor Christus ungefähr. Also vor 2600 Jahren ist das passiert ungefähr. Die große Zeit in Israel, der Könige von David, der Weltmeisterschaft 2014 sind lange vorbei. Nur noch ein Schatten. Und jetzt geht es darum, was passiert jetzt? Bei denen waren es nicht nur 12 Jahre, 400 Jahre sind vergangen. Nur leider ging es bei ihnen in Israel damals immer weiter abwärts. Und naja, man kann jetzt ja schon fragen, ich meine, wir glauben an einen allmächtigen Gott. Und es war ja der gleiche Gott, an den die Juden damals geglaubt haben. Warum lässt Gott es zu? Warum kann es passieren, dass ein fremder Herrscher das Volk Gottes erobert? Ja, mehr noch, wieso lässt Gott es geschehen, dass aus dem heiligen Tempel Gottes, das haben sich ja nicht Menschen ausgedacht, den hat sich ja Gott selbst ausgedacht, Dinge gestohlen werden, mitgenommen werden? Um das zu verstehen, es ist wichtig, die Vorgeschichte zu kennen. Es war nämlich leider so, dass die Könige, die in Juda geherrscht haben, vielleicht noch kurz zur Erklärung, warum Juda und nicht Israel, ganz einfach, das gab damals eine Spaltung. Wir Menschen sind super darin, uns zu spalten. Und dann gab es nachher zwei Reiche, einmal im Norden Israel, unten im Süden Juda. Israel war schon lange untergegangen, es lebte nur noch Juda. Aber leider war es in Juda halt so, dass die Könige nicht mehr so wirklich ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben, sondern sie haben teilweise den anderen Götzenfiguren, die halt die anderen Völker um sie herum so kannten, vertraut, ihr Vertrauen auf sie gesetzt. Das nahm teilweise erschreckende Ausmaße an, was dann auch alles getan wurde, um diesen anderen Göttern Ehre zu erweisen. Aber sie haben halt immer weniger auf Gott vertraut. Über Jahrhunderte. Es gab einzelne Lichtblicke. Josia, toller Name. Finde nicht nur ich so, es gibt auch andere Eltern, die diesen Namen toll finden hier in unserer Mitte. War einer dieser Lichtblicke. Aber dennoch war die Mehrheit der Könige, waren doch diejenigen, die leider gesagt haben, auf Gott vertraue ich nicht, ich vertraue lieber auf andere Dinge. Und Gott war das nicht egal, er sagte nicht so, ja gut, habt ihr halt Pech gehabt, geht hier halt unter, sondern er hat die Propheten gesandt. Das waren Leute, die dann dem Volk gesagt haben, hey, wenn ihr so weitermacht, das nimmt kein gutes Ende. Und naja, die meisten Könige haben halt nicht darauf gehört. Und im immer weiter steigenden Chaos des Untergangs einmal weiter nicht auf Gott vertraut. Gott hat gewarnt, aber leider haben die Könige, zumindest die Mehrheit dieser, nicht auf ihn gehört. So, das war die Situation von Daniel. So, das ist die kurze Vorgeschichte. Man muss sich das so vorstellen, es steht 1:0 für die Elfenbeinküste, der Ausgleich will nicht fallen. Jetzt sind alle wieder dabei, ne? Und dann kommt Dennis Undaff, ich meine Daniel. Daniel 1, Vers 3. Dann befahl der König seinem Oberkämmerer Aschpenas, einige junge Israeliten an den Hof zu bringen. Söhne von königlicher Abkunft oder wenigstens aus vornehmer Familie. Unter ihnen waren auch aus dem Stamm Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Der Oberkämmerer gab ihnen andere Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Vielleicht ist das mit dieser Namensänderung für uns ein bisschen schwierig zu greifen. Ich habe mit meiner Mutter diese Woche nochmal telefoniert und so ein bisschen nochmal darüber gesprochen, woher mein Name eigentlich kam. Und für sie war es so, dass Gott ihnen gesagt hat, diesen Namen soll ich erhalten, weil ein Teil von meiner Identität soll werden, ich werde ein guter Freund sein. Und sowas kennen wir vielleicht auch noch, dass wir unseren Kindern Namen mitgeben, so wie wir unseren Sohn Josia genannt haben, weil wir ihm etwas mitgeben wollen damit. Und dennoch ist in der damaligen Zeit der Name noch sehr viel mehr mit der Identität verknüpft. Wir lesen teilweise im Alten Testament, dass Leute, die nach einer schweren Geburt einfach nach Schmerzen benannt wurden und dergleichen, weil einfach der Name in der damaligen Zeit sehr viel mehr mit der eigenen Identität zu tun hatte. Das heißt, wenn wir jetzt hier lesen, der Name wird geändert, dann ist das nicht so wie bei uns, wenn du aus einem Land kommst, wo halt Schriftzeichen sind, dass dein Name irgendwie in unsere Buchstaben übersetzt werden muss, aber eigentlich schon ziemlich gleich versucht wird zu bleiben, sondern es hat eine umfassende Identitätsänderung zu tun. Zumindest das, was dir von außen zugesprochen wird. Das heißt, wir sehen in Daniels Leben in diesem Zeitpunkt, es herrscht nicht nur Chaos in seinem Land, es herrscht Chaos in seinen Lebensumständen. Er wird in ein anderes Land gebracht, wo er nie hin wollte. Raus aus seiner Heimat. Und dann wird an seiner eigenen Identität auch noch Zweifel gesetzt. Stimmt das mit deinem Namen wirklich? Oder sollen wir dich lieber einen Namen geben, der zu unseren Göttern passt? Man sieht bei Daniel Chaos auf allen Ebenen des Lebens. Und ich weiß nicht, wo wir heute Morgen stehen. Vermutlich sind einige super glücklich, weil wir gewonnen haben. Ja, okay, das ist schön während der WM. Aber vielleicht gibt es auch in unserem Leben Umstände, sei es im Beruf, sei es im Glauben, sei es in der Familie, in der Ehe, aber vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, die sich anfühlen wie Chaos. Einfach nur Chaos und keine Ahnung, wie das wieder gut werden soll. Und hier finde ich Daniels Reaktion spannend. Daniel 1, Vers 8. Daniel fasste den Entschluss, sich nicht mit den Speisen und dem Wein der königlichen Tafel unrein zu machen. Und er bat den Oberkämmerer darum, sich nicht unrein machen zu müssen. Vielleicht müssen wir das kurz erklären. In der damaligen Zeit war es so, dass Gott den Menschen gesagt hat, gewisse Speisen sollt ihr nicht essen, damit macht ihr euch unrein. Und Daniel setzt sein Vertrauen auf Gott und sagt, okay, dann mache ich das nicht. Problem war nur, er war halt ein kleiner, quasi Entführter, würden wir heute sagen, Mensch, in einem fremden Land, ohne wirklich Rechte. Und ich glaube, die meisten von uns hätten ihm gesagt, naja, halt den Kopf unten, versuch irgendwie durchzukommen, fall nicht negativ auf, damit es irgendwie das ganze Chaos ein bisschen ruhiger wird. Das wäre ein absolut logischer Schritt. Ne, wenn das Chaos zu groß wird, einfach so ein bisschen bedeckt halten, möglichst nichts noch schlimmer machen. Aber Daniel entscheidet sich anders. Daniel sagt, hey, egal wo ich bin, ich setze mein Vertrauen in Gott. Egal wie es um mich herum aussieht, ich setze mein Vertrauen in Gott. Und wenn Gott mir sagt, isst die bestimmten Dinge nicht, dann mache ich das nicht. Aber geht das gut? Daniel 1, Vers 9. Gott ließ ihn beim Oberkämmerer Wohlwollen und Nachsicht finden. Der Oberkämmerer sagte aber zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speisen und eure Getränke zugewiesen hat. Er könnte finden, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Leute eures Alters. Dann wäre durch eure Schuld mein Kopf beim König verwirkt. Da sagte Daniel zum Aufseher, den der Oberkämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte, versuch es doch einmal 10 Tage. 10 Tage lang mit deinen Knechten. Man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Dann vergleiche unser Aussehen mit dem der Knaben, die von den Speisen des Königs essen. Je nachdem, was du dann siehst, verfahr weiter mit deinen Knechten. Der Aufseher nahm ihren Vorschlag an und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Am Ende der 10 Tage sahen sie besser und wohlgenährter aus als all die Knaben, die von den Speisen des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Speisen und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Yes, Gemüse. Ich meine, heute wissen wir, Gemüse ist gut. Die ganze Zeit nur Fleisch essen kannst du machen, ist keine so gute Idee. Gemüse hat einen guten Wert und war vermutlich mit Grund deswegen, warum es ihnen nachher so gut geht. Aber das war damals natürlich nicht bekannt. Und auch ein Nebukadnezar hat es sich nicht so wirklich interessiert. Der hat halt das Teuerste gegessen, was man kriegen konnte. Er war einer der mächtigsten Könige der damaligen Zeit, die es gab. Und es wäre sicherlich auch sehr lecker gewesen. Also ich glaube, das wäre das Beste gewesen, was man damals hätte essen können. Und nun, Daniel setzt sein Vertrauen auf Gott. Und jetzt lesen wir, dass Gott, eine Folie vorher, ihm Wohlwollen finden ließ. Warum? Na gut, es hätte natürlich auch sein können, dass sein Vorgesetzter quasi einfach sagt so, hey, nee, ist nicht, ich habe den Befehl, du führst den gefälligst aus, du hast hier nichts zu sagen. Wäre absolut legitim gewesen, es war nicht demokratisch organisiert, dass er ein Mitspracherecht hatte. Na, heute würde man sagen, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Aber Gott schenkt, dass er auf Daniel hört und anfängt einzugreifen in die Situation und anfängt dafür zu sorgen, dass Daniel sich nicht unrein vor Gott machen muss, dass Daniel wirklich das tun kann, was Gott möchte. Aber da hört es nicht auf. Vers 17. Und Gott verlieh diesen 4 Knaben, Mario sagte, sie waren circa 15 ungefähr zu diesem Zeitpunkt, deswegen Knaben, Wissen und Einsicht in jede Schrift und Weisheit. Daniel verstand sich auf Visionen und Träume aller Art. Und nach Ablauf der Tage, die der König bestimmt hatte, um sie vortreten zu lassen, da ließ sie der Oberkämmerer vor Nebukadnezar treten. Der König unterhielt sich mit ihnen und fand Daniel, Hanania, Michael und Asaja allen anderen überlegen. Sie traten also in den Dienst des Königs. So oft der König in Fragen, die Weisheit und Einsicht erfordern, ihren Rat einholte, fand er sie allen anderen Zeichendeutern und Wahrsager in seinem ganzen Reich 10-mal überlegen. Wenn ich manches Mal in mein Leben schaue, passiert es mir oft, dass ich auf das schaue, was möglich ist. Möglich gewesen wäre es, Daniel scheint ja ein kluger Mensch zu sein, dass er so ein gut durchschnittlicher Berater des Königs wird. So einer unter vielen, der halt auch mal was Gutes sagt, nicht mehr und nicht weniger. Der gute Durchschnitt, nicht weiter auffällig, nicht weiter unauffällig. Es wäre möglich gewesen, dass er einfach wie alle anderen das Essen mit isst. Aber Gott hat manches Mal für unser Leben, und so hatte er es auch für Daniel, wesentlich größere Pläne als das, was einfach möglich war. Er und seine Freunde waren nicht gute Ratgeber des Königs. Sie waren den anderen weit überlegen. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Daniel kam ja aus einer Situation, in der sein Leben komplett in Trümmern lag. Das reinste Chaos. Er musste in einem fremden Land bei Null neu anfangen. Einige in unserer Mitte haben auch in diesem Land neu angefangen. Aber wenn wir auf unsere Lebensumstände schauen, dann hilft es uns manches Mal, nicht nur die Perspektive zu haben, was können wir mit unseren Möglichkeiten erreichen, sondern manches Mal ist der Blick auf Gott viel entscheidender, weil er wesentlich mehr aus dem Chaos machen kann als wir. Er hat wesentlich mehr Ressourcen, als wir an Fähigkeiten oder Geld haben oder Intelligenz. Die Frage ist nur, nehmen wir den Schritt zurück und sagen, Gott, ich vertraue dir, führe du den Weg. Daniel 2, Vers 1. Im zweiten Jahr der Herrschaft Nebukadnezars hatte dieser einen Traum. Sein Geist wurde davon so beunruhigt, dass er nicht mehr schlafen konnte. Da ließ der König die Zeichendeuter und Wahrsager, die Beschwörer und Chaldäer, das waren Weise, Magier oder Sterndeuter, zusammenrufen. Sie sollten ihm Aufschluss geben über seinen Traum. Sie kamen und traten vor den König. Der König sagte zu ihnen, ich habe einen Traum geträumt und mein Geist war voller Unruhe, um den Traum zu verstehen. Aber anders als sonst bei einer Traumdeutung erzählte der König ihnen nicht, was er geträumt hatte, sondern er wartete von den Deutern, dass sie ihm auch sagen würden, was er geträumt hat. Das macht es ein bisschen mehr challenging. Wenn ihr mir den Traum nicht sagen könnt, gibt es nur ein Urteil über euch. Nämlich, ihr habt euch verabredet, mir einen erlogenen und verkehrten Spruch vorzutragen, in der Hoffnung, dass sich die Zeiten ändern. Erzählt mir also den Traum. Daran werde ich erkennen, dass ihr ihn auch deuten könnt. Was der König verlangt, ist zu schwierig, riefen sie. Es gibt auch sonst niemand, der es dem König sagen könnte. Außer den Göttern. Doch diese wohnen nicht bei den Sterblichen. Darüber wurde der König so wütend und zornig, dass er befahl, alle Weisen in Babel umzubringen. Als der Befehl erging, die Weisen zu töten, waren auch Daniel und seine Freunde in Gefahr, getötet zu werden. Aber Daniel, klug und rechtskundig, wandte sich an Arioch, den Obersten der königlichen Leibwache, der schon unterwegs war, um die Weisen Babels zu töten. Daniel fragte Arioch, den Bevollmächtigten des Königs, warum der König einen so harten Befehl gegeben habe. Da erklärte ihm Arioch die Sache. Daniel ging darauf zum König und bat ihn, er möge ihm eine Frist bewilligen, damit er ihm die Deutung des Traumes geben könnte. Dann eilte Daniel nach Hause, teilte seinen Gefährten Hanaja, Michael und Asaja alles mit und sagte, sie sollten wegen dieses Geheimnisses den Gott des Himmels um Erbarmen bitten, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den anderen Weisen Babels umkämen. Nebukadnezar verlangt etwas Unmögliches. Ich meine, wenn mir jemand einen Traum erzählt oder jemand anderem von uns, dann können wir uns gemeinsam überlegen, was der wohl bedeuten könnte. Wenn man ein bisschen nachdenkt darüber, fällt einem sicherlich was ein, was dieser Traum bedeuten kann. So weit, so einfach. Ob es dann richtig ist, ist eine ganz andere Frage. Aber jemandem zu sagen, was er geträumt hat. Also ich habe es noch nicht gemacht, meldet euch gerne jetzt, wenn ihr es schon mal gemacht habt, was eine andere Person geträumt hat. Kam auch bei euch noch nicht vor, okay. Also es scheint sehr herausfordernd zu sein, jemandem, von dem man nicht weiß, was er geträumt hat, zu sagen, was er geträumt hat. Das funktioniert nicht auf menschlichem Wege. Es zeigt, dass die ganzen Weisen und Ratgeber, die der König so um sich hatte, sicherlich manches Mal sehr klug waren. Die waren wahrscheinlich sehr intelligente Menschen. Die haben sicherlich gute Räte gegeben. Aber ihre Macht in geistliche Dimension, in alles, was übernatürlich ist, war doch sehr beschränkt. Und was tut Daniel? Nun, Daniel, der Mann kriegt echt keine Ruhe. Gerade dachte man, es läuft endlich gut für ihn. Landet im nächsten Chaos, er soll umgebracht werden. Und was tut er? Nun, erstmal, er ist klug. Es ist nicht verkehrt, klug zu sein. So, das sei mal gesagt. Man darf klug sein. Aber was er dann macht, ist, er geht mit seinen Freunden wieder ins Gebet. Er sagt, hey, das ist was, was ich einfach nicht kann. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als mein Vertrauen wieder auf Gott zu setzen. Das ist das, was sein Leben immer wieder geprägt hat. Waren es Möglichkeiten, in denen er keine andere Wahl hatte, wie die Geschichte mit dem Traum? Oder auch Möglichkeiten, wo er eine andere Wahl gehabt hätte? Am Ende des Tages stand Daniel, setzte immer und immer wieder sein Vertrauen auf Gott. Und Gott geht mit Daniel und dann auch mit dem König Nebukadnezar tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Weg mit Prophetien, mit Visionen. Das kann man alles mal gerne im Daniel-Buch nachlesen. Und Daniel kriegt im weiteren Verlauf so alles, was man sich so an schönen Dingen vorstellen kann. Er wird sehr reich, er wird sehr mächtig, aber halt nicht auf die falsche Weise, sondern weil Gott ihn einfach weiter segnet, weil er im Vertrauen festgehalten hat. Und Gott schenkt es ihm tatsächlich in einem Maße, das er sich selbst nicht hätte vorstellen können. Bevor wir jetzt schauen, ob Daniel und seine Freunde von Gott erfahren, was der König geträumt hat, springen wir ein paar Kapitel weiter in die wohl bekannteste Geschichte von Daniel. Und zwar in Daniel Kapitel 6. Wir sind jetzt schon nicht mehr bei Nebukadnezar. Mario sprach von 70 Jahren. Wir reden jetzt schon vom Nachfolger von Nebukadnezar. Und da heißt es: Und der Meder Darius übernahm die Königsherrschaft im Alter von 62 Jahren. Darius fand es für gut, über das Reich 120 Satrapen, das waren sogenannte, dann kann man in der heutigen Zeit vielleicht sagen, Ministerpräsidenten, einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Über diese wieder setzt er drei oberste Beamte, zu denen auch Daniel gehörten. Also der Weg, den Gott mit Daniel geht, ist sehr steil, wenn er jetzt zu den drei Top-Verwaltern des Reiches gehört. Ihnen sollten die Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Daniel zeichnete sich nur vor den anderen obersten Beamten und den Satrapen aus. Denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist. Der König erwog sogar, ihn zum höchsten Beamten des ganzen Reiches zu machen. Die anderen Menschen um Daniel herum stellen fest, bei ihm ist etwas anders. Wie schön ist es, wenn Menschen das feststellen können, dass wenn Jesus in uns lebt, auch bei uns etwas anders ist. Vielleicht, weil wir eine Hoffnung haben, die nie da gewesen ist. Vielleicht, weil wir Ruhe bewahren können im großen Chaos. Vielleicht, weil wir freundlich bleiben, wenn andere unfreundlich sind. Aber wie schön ist es, wenn auch unser Leben ein Zeugnis sein kann, wo Menschen sagen, bei dir ist etwas anderes. So wie es bei Daniel war. Und wir wissen, was es ist. Daniel setzte sein Vertrauen in all dem Chaos auf Gott. Das Problem war jetzt aber nur, dass diese anderen hohen Beamten ihm das nicht gegönnt haben. Und sie haben eigentlich jetzt nach einem Weg gesucht, Daniel irgendwie loszuwerden und haben es am Ende des Tages mit einer List geschafft, dass der König Darius ein Gesetz erlässt, dass er die einzige Person ist, die angebetet werden darf. Erstmal eine verrückte Welt. Ja, ich weiß, das war eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft. Aber damals galten sehr große Könige teilweise schon fast als Gottheiten. Und dementsprechend hat dann dieser König Darius, weil alle möglichen Weisen auf ihn eingeredet haben wohl, beschlossen, ja gut, das ist eine gute Sache, wenn die nächsten 30 Tage alle nur noch zu mir beten dürfen, denn ich bin ein großartiger König. Als Daniel erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war, ging er in sein Haus. In seinem Obergemach waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er 3-mal am Tag nieder und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott, ganz so wie er es gewohnt war. Beten wurde gerade als illegal erklärt, mit der Bestrafung, dass du wilden Löwen zum Fraß vorgeworfen wirst. Das stand alles im Gesetz. Wenn du weiterhin zu einer anderen Person betest, für die nächsten 30 Tage, außer an den König Darius. Hätte er nicht 30 Tage mal Pause machen können? Hätte er nicht das Fenster zumachen können? Gut, vielleicht Letzteres hätte er vielleicht wirklich machen können. Aber scheinbar ist Daniel sehr unbeeindruckt von diesem supermächtigen Herrscher. Ich meine, es wäre doch nichts dabei gewesen, die Fenster zu schließen. Das waren nicht Fenster wie hier, da hat man da nichts mehr gesehen. Aber Daniel sagt, hey, mein Vertrauen liegt in Gott. Komme, was da wolle. Und es kommt auch, was da wolle, nämlich nichts Gutes im ersten Blick. Denn natürlich haben diese anderen Beamten nur auf diesen Moment gewartet, ihn beobachtet, sind zum König gelaufen, haben ihm berichtet. Und damals war es so, dass wenn der König ein Gesetz erließ, also er war nicht so ganz allmächtig, weil wenn er ein Gesetz erlassen hatte, musste er sich daran auch halten. Das Problem war, Darius mochte Daniel eigentlich und er wollte das nicht. Aber ihm blieb keine Wahl. Darauf befahl der König, Daniel herzubringen. Und man warf ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sagte noch zu Daniel, und das finde ich sehr spannend, möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich erretten. Wir reden hier von keinem christlichen König, keinem, der an Gott geglaubt hat, so wie Daniel. Und dennoch trifft er diese Aussage, möge dein Gott, dem du so sehr dienst, dich erretten. Ein echtes Chaos, oder? Und Daniel hätte mittlerweile doch allen Grund zu sagen, ernsthaft Gott, ich bin dir immer wieder treu geblieben. Was habe ich davon? Also ja, es war zwischendurch ganz gut, aber was soll das jetzt mit den Löwen hier? Kann es nicht auch einfach mal gut bleiben? Vielleicht, beziehungsweise, ich kenne das, dass ich das denke. Vielleicht kennen wir das in unserem Leben, dass wir das denken. Wenn wir lange mit Gott unterwegs sind, dann muss doch alles gut bleiben. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ja, wird es. Aber vollständig erst im Himmel. Und das ist nicht wirklich eine schlechte Nachricht, aber auch nicht die, die uns immer glücklich macht. Und ich finde Daniel an der Stelle so vorbildlich. Weil er ist nun schon deutlich älter. Ich meine, er hat 2 Könige schon überdauert. Und auf einmal gerät sein Leben wieder in so ein Chaos wie am Anfang. Aber wie geht es weiter? Dann ging der König in seinen Palast. Fastend verbrachte er die Nacht. Also er mochte Daniel wirklich scheinbar. Er ließ sich keine Speisen bringen und konnte keinen Schlaf finden. Früh am Morgen, als es gerade hell wurde, stand der König auf und ging in Eile zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit schmerzlicher Stimme nach Daniel und fragte: Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich vor dem Löwen retten können? Daniel antwortete ihm: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Sie taten mir nichts zuleide, weil ich vor ihm als unschuldig befunden wurde. Und auch vor dir, König, habe ich keine Verbrechen begangen. Darüber war der König hocherfreut und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. So wurde Daniel aus der Grube herausgeholt. Man fand an ihm nicht die geringste Verletzung, denn er hatte seinem Gott vertraut. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Und das inmitten des größten Chaoses. Was können wir von Daniel mitnehmen, wenn wir von Daniel Vertrauen im Chaos reden? Nun, selbst wenn um dich herum Chaos herrscht, so wie bei Daniel, das Land geht unter, er wird in ein fremdes Land gebracht und seine Identität soll verändert werden, dann triff eine Entscheidung für Gott. Wie Daniel sie traf, nicht zu sündigen. Dann darfst du erleben, wie Gott dein Leben lenkt. So wie bei Daniel, dass der Oberkämmerer ein offenes Ohr für ihn hat und dir mehr gibt, als du für möglich gehalten hast. Wie Daniel und seine Freunde, die alle die besten Berater des Königs wurden. Und selbst wenn dann später neues Chaos kommt, so wie der Befehl, dass alle umgebracht werden sollen, oder dass er in die Löwengrube geworfen wurde, darfst du weiterhin Gott vertrauen, weil er dein Leben lenken wird. Das sind lange drei Sätze und ich sage nicht, dass sie einfach sind. Ich sage nicht, mach das so, das wird super. Ich glaube auch nicht, dass es für Daniel einfach war. Unser Leben wird nicht immer super einfach sein. Es wird nicht immer super einfach sein zu sagen, dass wir Gott vertrauen in allen chaotischen Umständen, die da kommen. Aber ich möchte dich und mich ermutigen, dass egal wo dein Leben gerade steht, egal wo gerade vielleicht Chaos in einem Lebensbereich oder das ganze Leben übergreifend ist, egal wie klein die Herausforderung ist, egal wie groß sie ist, setze dein Vertrauen auf Gott im kleinen und im großen Chaos. Und selbst wenn zum x-ten Mal das Chaos in dein Leben kommt, denn Gott kann das alles zu einem guten Ende bringen. Wie ging jetzt eigentlich die Geschichte aus? Also da Daniel ein paar Kapitel später noch lebt, wurde er ja offensichtlich nicht getötet bei dem Traum des Königs. Und er hatte ja zuletzt gebetet, dass Gott ihm zeigen möge, was der König geträumt hat. Nun, Gott zeigt es ihm. In Daniel 2, Vers 19 heißt es: Darauf wurde Daniel das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt. Und Daniel pries den Gott des Himmels. Daniel kriegt von Gott den Traum gezeigt. Etwas, was menschlich nicht möglich ist. Keiner muss sterben, Was für ein Segen. Und ich glaube, dass Daniels Reaktion an der Stelle auch immer wieder die unsere werden darf. Daniel pries den Gott des Himmels. Unsere Reaktion darf sein, Gott zu preisen. Wenn wir vielleicht wie Daniel an der Stelle schon gesehen haben, dass er eingegriffen hat, aber vielleicht auch ihn zu preisen, wenn das Chaos noch aktiv ist. Und wir gehen nun in eine Lobpreiszeit. Und ich lade dich und mich ein, auf unser Leben zu schauen und zu sagen, Herr, ich weiß gerade in dem und dem Bereich nicht weiter, aber Gott, ich preise dich, denn du kannst einen Weg schaffen. Du kannst einen Weg schaffen. Ich kann dir vertrauen im Chaos. Deswegen lade ich uns ein, lass uns diese Zeit jetzt nutzen, Gott zu preisen und ihm auf diesem Wege dein Vertrauen zu schenken, denn er hat es schon längst verdient. Amen.